Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der elektroschwache Pinguin. Wir haben ja jetzt eine längere Pause eingelegt, bedingt durch Familie und neuer Job und so verschiedene Geschichten. Aber heute haben wir uns nochmal wieder Zeit genommen für euch und wollen mal eine Folge machen über so ein bisschen Küchentechnik. Mal schauen, wie denn so verschiedene Küchentechniken funktionieren, insbesondere Induktion und Mikrowelle. Das sind so heute unsere Kernthemen. Mhm. Thomas, Induktion war mal so der geile Scheiß, ist eigentlich immer noch der geile Scheiß. Ich finde das ja immer noch besser als jeden Wasserkocher, vor allem, weil es schneller ist. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Also es ist halt irgendwie, ne, der Boden muss magnetisch sein, also sind da wahrscheinlich irgendwelche Magnetfelder im Spiel. Aber viel mehr, selbst obwohl ich mal Küchen verkauft habe, viel mehr weiß ich dazu halt auch nicht. Ich hatte halt regelmäßig Kunden, die irgendwie gesagt haben, kann ich Induktionsfeld überhaupt nutzen? Ich habe da einen Herzschrittmacher. Habe ich dann immer guten Gewissens gesagt, so weit geht das nun wirklich nicht, dieses Induktionsfeld. Weil man merkt halt, ne, wenn man den Topf hochnimmt, dann ist da relativ schnell Ende mit dem Kochen des Wassers. Hm. Aber wie funktioniert das? Du bist Physiker, du musst das wissen.
Ich muss das wissen. Wir können auch was zur Gefährlichkeit nachher noch sagen, aber vielleicht besser am Ende, wenn man weiß, worum es geht. Du kannst ja mal sagen, wie ein normaler Herd, also normal meine ich jetzt ein Ceranfeld ohne Induktion, also so ein Elektroherd oder diese ganz alten Kochplatten, wie die funktionieren.
Na gut, das ist relativ simpel. Ne? Also ganz früher hatte man halt diese sogenannten Massefelder. Das sind diese schwarzen Platten gewesen, die meistens so im Edelstahl eingelassen waren. Da ist halt unten eine Heizspirale drin, da wird Strom durchgejagt und dann wird das Ding halt heiß. Das ist relativ träge, hält, wenn es einmal heiß ist, auch lange heiß. Also da hat man schon mit so Sachen wie Siedeverzug quasi zu tun. Und beim Ceranfeld, das ist quasi das Gleiche, nur halt mit einer durchgehenden Glasplatte drüber. Richtig. Also da habe ich dann auch wieder Heizwände drunter, die dann für die Hitze sorgen und oder für die Wärme sorgen und die drückt sich dann durchs Glas durch. Mhm.
Genau, die drückt sich durch. Da ist sozusagen der Unterschied zum Induktionsfeld, dass die klassischen Herdvarianten durch Gitterschwingungen übertragen werden. Das heißt, du hast irgendwas, was heiß wird im Herd drin, also diese Spiralen, die du schon genannt hast. Da fließt halt Strom durch, die werden heiß durch den elektrischen Widerstand. Also wenn Strom fließt, wird ja der Leiter, also das Metall in der Regel, wird dann ziemlich heiß. Man kann sich das so ein bisschen als Reibung vorstellen der Elektronen. Ne? Strom sind bewegliche Elektronen, fließen da durch und dann wird es halt heiß. Und wenn diese Glühspindeln, wie in einer Glühbirne eigentlich, und wenn die dann heiß werden, dann geben die das weiter an das Material der Herdoberfläche, also dieses Ceranfeld oder Metall. Und im Prinzip ist Temperatur, sind ja so Gitterschwingungen, ne? Sind Schwingungen von Teilchen in gewisser Weise. Das heißt, diese Schwingungen breiten sich so langsam aus. Die breiten sich dann aus in das Feld, zum Beispiel das Ceranfeld. Und dann wird dieses Feld heiß und schwingt quasi auch im ganz kleinen Maßstab. Und diese Gitterschwingungen gehen dann in den Topfboden und dann vom Topfboden dann ins Essen. Das heißt, du hast so eine Ausbreitung von Energie von den Heizspindeln bis zum Essen. Deswegen ist das auch so träge. Wenn du das ausschaltest, ist halt der Rest immer noch heiß. Du musst halt eine relativ große Distanz und relativ viel Zeug aufheizen, bevor es dann überhaupt im Topf erst ankommt. Und ja, wie ist das beim Induktionsherd? Das ist etwas anders, sieht halt ein bisschen ähnlich aus. Und du hast schon gesagt, ja, das hat mit einem Magnetfeld zu tun. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man mal festgestellt, also da kannte man natürlich Magnete schon, ne? Das muss ich vorausschicken, die man ja auch in der Natur findet. Und dann hat man aber auch festgestellt, wenn man einen Strom durch einen Draht schickt, dann misst man auch ein Magnetfeld. Also dann werden zum Beispiel Magneten, die in der Gegend liegen, davon angezogen. Ja, das ist ein Versuch von Oersted, 1820 war das, habe ich nachgeguckt. Das heißt, ein stromdurchflossener Leiter hat ein Magnetfeld. Das Magnetfeld ist so rumgewickelt um den Leiter dann. Und das kann man auch für verschiedene Anwendungen nutzen. Und dann hat man sich gedacht, Moment, wenn ein Strom ein Magnetfeld erzeugt, dann könnte das ja auch andersrum sein.
Das heißt so, bei unserem modernen Wechselstrom, Bei 50 Hertz habe ich dann schon mal irgendwie so ein Grundmagnetfeld, was alle meine Stromleitungen umzingelt.
Ja, also in jeder Wand und überall und in jedem elektrischen Gerät erzeugt diese Wechselspannung, die du, wie du schon sagst, das ist ja quasi, es wird einmal positiv, einmal negativ, die Spannung, also der elektrische Strom kehrt immer seine Richtung so hin und her um. Da hast du immer Magnetfelder mit bei, richtig. Ja. Das sorgt auch für einen gewissen Verlust, ne, dann. Jetzt hast du gerade die 50 Hertz angesprochen. Das ist ja die Frequenz, die wir so in unseren normalen im Netzstecker so haben. Weißt du, was für eine Frequenz der Induktionsherd ungefähr hat?
Oh Gott, nein, das weiß ich nicht.
Was glaubst du denn? Ist es eher niedriger oder eher höher als die Netzfrequenz?
Wahrscheinlich höher, weil höher ist immer besser.
Höher ist besser, mehr Leistung, ne?
Ja, genau.
Ja, die 50 Hertz, also die Einheit Hertz, kann man vielleicht auch kurz sagen, ist 50 Mal pro Sekunde. Hertz, geschrieben mit TZ übrigens, nach einem Herr Herz, ne? Nichts mit dem Herzen zu tun. Also 50 Mal pro Sekunde schwingt der dann ganz schnell hin und her. Und in dem Induktionsherd, das hängt ein bisschen vom Modell ab und so, sagen wir mal grob 50.000 Hertz. So 20 bis 100.000 Hertz, irgendwo dazwischen. Ja, also pro Sekunde wechselt halt dieses Feld 20.000 Mal. Mindestens. Und das erzeugt ein relativ starkes Magnetfeld. Ja, also, okay. Wir haben also eine Spule unter der Herdoberfläche und da wird der Strom ganz schnell hin und her gewechselt. Deswegen sind die Dinger auch relativ teuer. Also das Teure ist neben dieser Spule halt vor allem dieses Hochfrequenznetzteil, wie es heißt. Also das Ding, was die hohen Frequenzen erzeugt. Dann wechselt das halt hin und her und dadurch entsteht ein Magnetfeld. Und jetzt, wenn wir dann oben einen Topf haben, dann passiert genau das Entgegengesetzte. Dieser Topf ist ja ein elektrischer Leiter, Metall. Und da sieht dieser elektrische Leiter sieht halt ein wechselndes Magnetfeld. Und das erzeugt wieder einen Strom.
Okay, das heißt, in meinem Topf könnte ich jetzt eine Glühbirne betreiben, oder?
Ja, du, im Topf, also was du wirklich, es gibt ein Experiment. Du könntest auf dem Induktionsfeld zum Beispiel eine, so eine Metall- Spule wickeln. Also nimmst einen Draht und machst den so rund, verzwirbelst die Enden und dann kannst du damit tatsächlich eine Glühbirne betreiben, wenn der Induktionsherd an ist.
Okay.
Also in der Regel musst du noch einen Topf draufstellen, denn der Induktionsherd kann detektieren, ob ein Topf drauf ist und geht sonst aus. Aber wenn der Induktionsherd an ist, dann kannst du mit so einer Schlaufe, Metallschlaufe, kannst du eine Glühbirne betreiben. Also wenn es ganz dunkel ist und du hast sonst nichts, dann kannst du damit die Küche beleuchten. Vielleicht nicht so sinnvoll, naja.
Genau. Wenn du keinen Strom mehr im Haus hast und deswegen das Licht nicht funktioniert, dann machst du halt Licht mit dem Induktionsherd nicht.
ups, ja. Naja, wäre vielleicht für so einen MacGyver-Zustand irgendwie, wenn man sich eine schöne Geschichte ausdenkt, könnte man das mal nutzen. Ja. Ja. Nee, aber genau das. Also dieses Magnetfeld, was da ist, das sorgt auch dafür, dass halt ein Strom fließt. Damit könntest du, wie gesagt, eine Glühbirne betreiben. Wir wollen das jetzt aber nutzen zum Heizen. Und das passiert halt, indem dieses Magnetfeld Ströme in dem Topf induziert. Man nennt das Ganze übrigens Induktionsherd von der Induktion, von Inducere. Das ist halt sowas wie Einführen, Einleiten. Also die, da wird was übertragen in gewisser Weise. Und zwar wird jetzt ein Magnetfeld in die, wird von einem Strom ein Magnetfeld erzeugt und das erzeugt wiederum Ströme in unserem Beispiel. Das heißt, man könnte sich das auch so vorstellen. Du hast im Prinzip die Heizspirale wie vorher bei dem Herd und das Magnetfeld überbrückt quasi nur die Distanz. Das heißt, du heizst direkt im Topf.
Okay. Das macht Sinn. Das ist dann auch der Grund, warum das Ceranfeld vom Induktionsherd nicht wirklich heiß wird.
Korrekt, ja.
Also, wird schon heiß, weil der Topf halt heiß wird, aber...
Ja, ja. Das wird wieder heiß über die Gitterschwingung, wie sonst auch, ne? Aber genau, das im Prinzip hast du diesen Strom, der unten fließt und das Magnetfeld überbrückt den bis in den Topfboden und da fließt er dann erneut. So könnte man sich das vorstellen. Und da geht natürlich immer was verloren, aber das ist nur so 20%. Also das ist ziemlich gut für eine Übertragung.
Und das heißt dann, der Topfboden wird dann quasi meine Heizspindel?
Der Topfboden ist sozusagen deine Heizspindel, ja. Da fließen Ströme. Und so heizt sich der Topf im Prinzip auf. Gibt noch ein paar Details. Aber ja.
Und wenn ich jetzt so ein Schickimicki-Koch bin, der hier so Kupfertöpfe und so einen Krempel hat, dann bin ich aber gekniffen, oder?
Ja, das ist ja eine, das ist eine sehr gute Frage. Warum eigentlich? Ne? Ich habe ja gerade immer nur von dem Metall gesprochen. Natürlich fließt auch in einem Kupfertopf Strom. Also.
Ja, Kupfer ist halt ein guter Leiter, deswegen sind die ganzen Kabel da draus, ne?
Genau. Ne? Die Spirale ist zum Beispiel aus Kupfer. Und was passiert, wenn du einen Kupfertopf hast? Du kannst einen Kupfertopf natürlich auf dem Induktionsherd irgendwie betreiben. Die modernen oder die normalen Induktionsherde, die schalten halt aus, ne? Die merken, da ist nicht genug, wird nicht genug Leistung abgenommen. Aber wir haben jetzt mal keine Sicherung, betreiben es einfach so. Dann passiert das Gleiche wie beim Induktionstopf. Es wird ein Strom erzeugt in dem Topf, der sich, im Kupfertopf, der sich bewegt im Kreis. Also kleine Wirbelströmchen. Und ja, ist im Prinzip genau das Gleiche. Das Problem ist eigentlich nur, Kupfer ist so ein guter Leiter. Du hast ja fast den gleichen Widerstand dann im Topf wie in der Spule. Da fließen einfach die Ströme und es wird nicht so richtig heiß. Das ist ein Grund. Also der Kupfer leitet zu gut. Du möchtest eigentlich einen Topf haben, also Entschuldigung, ich muss was spezifizieren. Also es gibt was, was die Wärme gut leitet und den Strom gut leitet. Das hängt auch zusammen. Aber Kupfer leitet halt wirklich den Strom auch so gut, dass ja, da kaum Widerstand hast. Und du brauchst diesen Widerstand ja, um Wärme zu erzeugen.
Ja, okay.
Ja. Und dann gibt es noch andere Gründe. Also wenn man sich das genau anguckt, es gibt drei oder vier Gründe, warum man halt spezielle Pfannen hat. Das eine ist der Widerstand, haben wir gerade gesagt. Ne? Die Induktionstöpfe haben häufig so eine Eisenlegierung und die ist elektrisch nicht so gut leitend, was man ja möchte. Das heißt, der wärmt sich besser. Und dann gibt es noch drei andere Sachen oder sogar noch mehr. Also es gibt einmal den Skin-Effekt, Hystereseverluste durch Weißbezirke und Feldbündelung.
Okay, schöne Fremdwörter.
Gut, haben wir dann abgeschlossen dann das Thema. Okay. Nee, also Hystereseverluste können wir vielleicht mal zuerst besprechen. Also warum hilft Magnetismus da? Es gibt nicht nur diese Wirbelströmchen, die die Hitze erzeugen durch den Widerstand, sondern wenn du dir einen Magneten anguckst, es gibt verschiedene Arten von Magneten, vielleicht mal eine neue Folge, aber Ferromagneten, die haben so kleine Bezirke. Man stellt sich das oft so vor, als ob ein Magnet, also ein großer Stück Magnet aus vielen kleinen Magnetchen besteht, so aus diesen Kompassnadeln.
Hm. Weißt du? Weil man es in der Schule halt so beigebracht bekommt, ne?
Genau, ja. Und das stimmt in gewisser Weise wirklich, weil du so Weißbezirke hast, heißen die. Das sind halt, man nennt das nach einem gewissen Herr Weiß so, das sind Bezirke, in denen die Magnetisierung gleich ist. Also guckst dir da so ein Stück Metall an und dann unterteilst du in ganz kleine viele Felder. Und jedes Feld hat zum Beispiel den Nordpol nach oben gerichtet. Und das Feld daneben hat den Nordpol nach unten gerichtet. Und das Feld daneben hat den schräg rechts gerichtet und so weiter. Aber diese kleinen Bezirke, die sind sozusagen da, zeigen alle Mini-Dinger in die gleiche Richtung. Das heißt, du kannst den Magnet in Teile unterteilen, wo so kleine Kompassnadeln drin sind. So stellt man sich das vor. Diese Bezirke heißen halt Weißbezirke. Und wenn du jetzt ein Magnetfeld anlegst, dann richten die sich an dem Magnetfeld aus. Ne, Magnete stoßen sich ab oder ziehen sich an. Kennt man vielleicht Nord- und Südpol. Und wenn du jetzt ein äußeres Magnetfeld anlegst, dann klappen diese ganzen Weißbezirke so um, dass sie in Richtung des Magnetfelds liegen. Und dann legst du wieder ein anderes Magnetfeld und dann klappen sie wieder zurück und so weiter. Und dieses Hin- und Herklappen der Magnete, also da ändert sich was im Material, das erzeugt auch Hitze.
Okay.
Kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Das Klappen, da musst du irgendwie Arbeit aufwenden, um gegeneinander die Magnetfelder zu verschieben in dem Material und so. Mhm. Und dann gibt es auch Hitze. Deswegen ist es auch magnetisch. Und eine etwas praktischere Sache ist, dass, wenn du dir von der Seite so ein Herd anguckst, hast du ja so eine Spule da. Und so eine Spule erzeugt ja das Magnetfeld. Am besten guckt man sich dazu mal ein Bild an im Internet. Eine Spule erzeugt ein Magnetfeld, wo die Feldlinien, also die Ausrichtung des Magnetfelds, so senkrecht zu der Spule ist. Die führt dann so einmal rum. Magnetlinien sind immer geschlossen. Aber auf jeden Fall geht das Magnetfeld natürlich von dieser Spule nach oben, aber auch nach unten. Und auch ein bisschen zu der Seite.
Ja.
Ist ja doof. Du willst ja nicht den Herd erhitzen oder irgendwas anderes, sondern den Topf. Und wenn du jetzt einen magnetischen Topfboden hast, dann bündeln sich da die Feldlinien. Also das Magnetfeld wird stärker in diese Richtung abgelenkt. Das heißt, du kriegst mehr von dem Magnetfeld in den Topf rein als in die andere Richtung.
Ja, okay. Das ist ganz gut, weil unter unserem Herd ist nämlich mein ganzes Küchenbesteck und sowas. Das wäre doof, wenn das dann heiß ist, wenn ich daran will.
Ja, vielleicht solltest du nicht deine Kreditkarten da lagern, aber Küchenbesteck geht vielleicht noch. das ist auch noch so ein Effekt, ne? Das hilft auch. Also wir hatten jetzt, der Widerstand ist höher bei Eisenlegierungen, diese Hystereseverluste, die Bündelung des Feldes hatten wir. Und dann gibt es den sogenannten Skin-Effekt. Und der ist relativ interessant, weil man dadurch auch versteht, warum manche Töpfe komplexer aufgebaut sind. Also du hast öfters Töpfe, wenn du die durchschneiden würdest, in der Mitte würdest du sehen, die haben eigentlich nur eine ganz kleine magnetische Schicht unten drunter. Und dann kommt sowas wie Aluminium und noch was anderes und vielleicht nochmal Aluminium.
Okay.
Das heißt, so ein Induktionstopf, die sehen ja manchmal auch so aus, als wären sie einfach aus Edelstahl, Aluminium, irgendwas, vielleicht gar nicht so magnetisches. Es gibt verschiedene Edelstahle, aber es muss nicht immer so ein total schwerer, gusseiserner, ferromagnetischer Topf sein. Ne? Und das liegt einfach daran, dass es diesen Skin-Effekt gibt. Skin von Haut, Englisch. Wenn du ein Magnetfeld erzeugst mit einem Strom, dann kriegst du im Topfboden nochmal einen Strom, hatten wir ja gesagt. Ne?
Genau.
Soweit ist ja klar. Jetzt denk mal weiter. Jetzt hast du ein Stromfließen im Topfboden. Was macht dieser Strom? Was erzeugt dieser Strom im Topfboden?
Ein Magnetfeld.
Wieder ein Magnetfeld, genau. Und dieses Magnetfeld ist entgegengesetzt dem Magnetfeld, das es verursacht hat. Ist eigentlich klar, weil der umgekehrte Fall ein bisschen komisch wäre. Wenn du mit einem Magnetfeld einen Strom erzeugst und dieser Strom wiederum erzeugt wieder ein Magnetfeld, das sozusagen das erste bestärkt, dann wäre das so ein Effekt, der sich immer weiter aufschaukelt und es würde immer stärker, 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 stärker. Das geht halt nicht, sondern wenn ein Magnetfeld einen Strom erzeugt, dieser Strom erzeugt ein Magnetfeld, was dem ursprünglichen Anlass entgegengerichtet ist. Ist das irgendwie verständlich?
Ja, aber die Konsequenzen sind mir noch nicht ganz klar. Heißt das dann dass der meine Induktionsspule grillt oder heißt das, dass das sich gegenseitig aufhebt?
Es hebt sich natürlich nicht komplett gegenseitig auf. Du hast ja schon den Strom da fließen, ne? Und das wird sozusagen immer schwächer, dieser Effekt hin und her, so hast immer Verluste. Aber was passiert ist, dieses Magnetfeld, was in dem Topf nochmal entsteht durch den Strom, das führt dann dazu, am Ende, wenn man sich das anguckt auf einer Zeichnung, sieht man das ganz gut, dass dieser Strom eigentlich nur noch in einer sehr kleinen Schicht fließt. Also das drückt sozusagen die stromfließende Schicht automatisch zusammen. Wenn du dir von der Seite so einen Topfboden anguckst, stell dir vor, der ist 1 Zentimeter dick. Dann stellt man sich ja in der Regel so vor, dass da der Strom so breitbandig da durchfließt, von oben und bis unten und dann immer so im Kreis. Das stimmt aber nicht so ganz, weil dieses Magnetfeld, also wenn du dieses Magnetfeld nicht berücksichtigst, würde das stimmen. Und jetzt guckst du dir noch das zusätzliche Magnetfeld an, was zusammen, was entgegenwirkt. Dann hast du so einen Effekt, dass diese stromführende Schicht immer kleiner wird. Wird auf einen engen Bereich zusammengepresst.
Ja.
Dieser Effekt führt dann dazu, dass der Strom nur noch auf einer kleinen Querfläche fließt und das ist natürlich ein höherer Widerstand. Also wenn der Strom mehr Platz hat, dickerer Leiter, fließt er einfacher. Jetzt hat er nur ganz wenig Platz. Das heißt, der Widerstand wird höher, dadurch wird der Topf schneller heiß.
Ah.
Das hängt davon ab, wie magnetisch jetzt so ein Material ist, wie groß dieser Skin-Effekt ist. Also wie gut werden da Magnetfelder erzeugt. Und das führt dann dazu, dass du eigentlich nur, wenn du so einen Topf betrachtest und der hat einen 1 Zentimeter dicken Boden, dann fließt dieser Strom vielleicht in einer 0,1 Millimeter dicken Schicht nur rum.
Okay, das ist echt dünn.
Ne? Oder maximal vielleicht 1 Millimeter oder so. Aber das hängt halt vom Topf ab. Du willst es aber möglichst klein haben. Und deswegen kannst du dann nach so einer kleinen oder dünnen ferromagnetischen Schicht, kannst du dann eigentlich auch ein anderes Material drüber tun. Eins, das vielleicht noch besser die Wärme leitet, aber gar nicht magnetisch ist. Oder eins, das billiger ist. Auch oft gern genommen. Und deswegen sind manche Töpfe dann halt, sieht man von außen nicht, aber die sind dann halt so aufgebaut, dass du da verschiedene Schichten hast. Ja, das sind immer ziemlich viele Magnetfelder und Ströme. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen klar.
Ja, also mir ist das jetzt relativ klar geworden, wie das funktioniert. Und ich weiß jetzt, wie meine Töpfe und Pfannen heiß werden. Und dass ich sie eigentlich aufschneiden müsste, wenn ich wissen will, wie gut sie eigentlich funktionieren.
Ja, also deswegen gibt es ja den Test mit dem Magneten. Ne? Wenn man Magnet draußen dran hält, dann kannst du es für Induktion benutzen. Es ist aber nicht so, dass der Strom nur dadurch erzeugt, also die Hitze, nur dadurch erzeugt wird, dass das Ding ferromagnetisch ist, also dass irgendwie Magnetismus da wirkt, sondern dieser magnetische Effekt, ne, dieses Umklappen von diesen kleinen Magneten, das trägt so ungefähr bis zu 30% der Hitze bei. Das hängt ein bisschen davon ab, 0 bis 30, irgendwo dazwischen. Okay. Und der Rest kommt durch diese Wirbelströme. Und die hängen natürlich auch vom Material ab. Aber diese, wir hatten ja auch gesagt, dieser Magnetismus bündelt auch noch das Feld und so. Das ist also sehr günstig, wenn du da Magneten hast. Und deswegen haben die Hersteller das auch so gemacht, dass der Herd sonst abschaltet, wenn halt nicht genug Leistung transportiert wird. Und das testest du am besten mit Magneten, kennst du ja selber, am Topfboden. Hält das Ding oder nicht? Und dann weißt du, ist induktionsgeeignet.
Ich habe tatsächlich einen ganz kleinen, einen wirklich sehr kleinen Topf, der hat so 10, 12 Zentimeter Durchmesser. Den habe ich früher mal ganz gerne genommen, um für meinen Sohn die Milch heiß zu machen, weil der unglaublich schnell heiß wird. Mhm. Und der ist halt sehr leicht, der ist sehr dünn. Ich glaube, das ist echt einfach nur ein Stückchen Blech, was irgendwie einer gedrückt hat. Und bei dem ist es tatsächlich so, wenn ich da dann eine entsprechende Stufe auf dem Induktionsfeld vorgebe, dann dreht er sich so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn weg. Gegen den Uhrzeigersinn.
Ja.
Das sind wahrscheinlich auch die Wirbelströme, die da angreifen und ihn einmal drehen.
Ja, das hängt wahrscheinlich von der Geometrie des Topfes ab. Du kannst dir überlegen, wenn ein Topf keine Henkel hat und völlig symmetrisch ist, warum sollte er sich drehen? Erstmal. Also wenn die Spule komplett idealisiert, meine ich jetzt, ne? Wenn die Spule ideal rund ist und der Topf ist ideal rund,
ja,
dann gibt es eigentlich, oder rotationssymmetrisch müsste man eigentlich sagen, dann gibt es keinen Grund, dass er sich dreht, oder? Also wieso sollte er sich dann ein Stückchen drehen? Dann sieht das quasi genau gleich aus wie vorher. Das heißt, das hängt so von Randeffekten ab. Die Henkel zum Beispiel sind bestimmt dran oder irgendein Griff. Und dann steht er vielleicht nicht ganz mittig und so weiter. Und dann dreht er sich entsprechend des Feldes noch ein bisschen aus. Ja, das kann sein.
Das ist tatsächlich wie so eine kleine Stielkasserole. Das heißt, da ist ein langer Stielgriff dran. Was auch dafür sorgt, dass der ist halt sehr, 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 sehr dünn, dieses Material. Das heißt, der ist unten auch so ein bisschen bauchig und hängt dann immer so zu einer Seite, wo halt der Griff ist. Und ich glaube, da hast du dann die Asymmetrie, wo dann irgendwer angreifen kann.
Ja. Ja, genau. Da mache ich es mir einfach als Physiker und sage, das sind halt so asymmetrische Randeffekte. Ja, nee, im Einzelfall kann man sowas auch sich berechnen und so, aber das ist dann, hängt wirklich von der Geometrie genau ab. Ne? Ja, aber sowas gibt's. Und wie du siehst, der Topf ist auch nicht so schwer, es ist kein gusseiserner Bräter, Entenbräter, den du nimmst, um die Milch zu erhitzen, sondern halt ein kleiner Topf. Denn natürlich ist es auch so, dass der Topf trotzdem heiß werden muss, um die Wärme an die Milch zu übergeben. Und wenn du da weniger Material hast, geht's natürlich schneller.
Ja. Ich war seinerzeit mal bei einem namhaften Induktionsfeldhersteller und habe da halt eine Verkaufsfortbildung gemacht. Und die haben damals gesagt, ja, die haben breite Tests gefahren, welche Töpfe denn bei ihnen am besten auf den Feldern funktionieren. Würden natürlich keine Namen nennen, mache ich ja jetzt auch nicht. Aber sie sagten, von der Preisklasse her, die Töpfe, wo sie die, oder Pfannen, Töpfe und Pfannen, wo sie die besten Erfahrungen mit ihren Feldern machen, sind tatsächlich nicht die teuersten. Im Gegenteil. Mhm. Das sind eigentlich eher günstige Produkte. Wenn man da den richtigen findet, dann kann man anscheinend einen Glücksgriff tun.
Ja, das ist interessant. Also, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, weil es gibt ja manchmal so Situationen, wo quasi der Preis eigentlich nichts groß zur Rolle tut. Hier könnte man ja schon sagen, Hersteller, die viel Mühe reingegeben haben, spezielle dünne Schichten zu entwickeln, möglichst wenig Material, gute Wärmeleitfähigkeit, dass das dann halt teurer wird durch die Entwicklung oder durch spezielle Materialien. Ne? Aber das ist nochmal ein guter Tipp. Und am Ende ausprobieren hilft. Ne? Also, wenn man Induktionsherd kauft, mit Töpfen hingehen. Moment, andersrum. Ja, egal. Wenn man Töpfe kauft, mit dem Induktionsherd hingehen.
Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir mit Induktion schon durch, oder?
Ach so, die Gefährlichkeit, sorry, das hatte ich gar nicht
gesagt. Ah ja, genau. Der alte Mann, der mich damals ansprach und sagte, kann ich das überhaupt benutzen? Ich habe ja einen Herzschrittmacher. Ich habe halt echt immer gesagt, ja, können Sie machen, es sei denn, Sie legen sich halt auf das Kochfeld drauf. Das könnte schief gehen.
Ja, das ist immer eine gute Frage. Also es gibt ja verschiedene Gefahrenquellen. Diese Ströme, die induziert werden in den Topfboden, die sind kein Problem. Das sind kleine Wirbelströme. Es ist nicht so wie eine Steckdose, die man anfasst, wo der Strom dann abfließen müsste, so ganz schnell gesagt. Was immer betrachtet wird bei der Gefahr, ist das Magnetfeld. Das hast du jetzt auch angesprochen. Natürlich ist da ein gewisses Magnetfeld und ein Herzschrittmacher ist dagegen auch empfindlich. Ich habe auch beruflicher oft mit Magnetfeldern zu tun. Da gibt es auch ziemliche Vorschriften, die sind relativ, oder die sind nicht relativ, die sind sehr konservativ, was Magnetfelder und Herzschrittmacher angeht. Bei sowas muss man natürlich wirklich aufpassen, ne? Denn das ist ein direkter Effekt, das Magnetfeld induziert auch im Herzschrittmacher einen Strom theoretisch, ne? Und dann hast du ein Problem. Aber ansonsten, vor allem wenn man das jetzt mal weglässt, und da gibt es Grenzwerte, das heißt, hast du völlig recht gehabt, das ist ungefährlich. Da muss man mal überlegen, was ist denn so ein Magnetfeld, was da erzeugt wird? Das hat zwei Komponenten, einmal die Stärke und einmal die Frequenz. Und bei der Stärke, naja, also ich hatte mal Werte nachgeguckt, wenn du bei so einem Induktionsfeld 3 Zentimeter dran bist und so ein Magnetfeld nimmt immer sehr schnell ab, dann hast du 22 Mikrotesla Magnetfeld etwa. Das hängt natürlich total vom Herd und so weiter ab, aber als Richtwert jetzt. Was heißt das? 22 Mikrotesla. Das Erdmagnetfeld ist ungefähr 48 Mikrotesla. Ist also zweimal so groß. Ne? Ja, und wenn du so ein, ich hatte auch mal Werte gefunden, ich weiß nicht, wie gut die Quelle ist, aber nur für euch so als Anhaltspunkt. Wenn du so einen Haartrockner hast, der erzeugt in der gleichen Distanz 2000 Mikrotesla. Und eine Bohrmaschine zum Beispiel 800. Hm. Ne? Das heißt irgendwie, Induktionsherd und so ein Haartrockner, der ist Induktionsherd ungefähr 100 Mal besser, was die Stärke die Vermeidung von elektromagnetischer Strahlung angeht. Also mit den Werten kann man schon mal sagen, na gut, von den Werten her ist es nicht so viel. Natürlich hat man ein Wechselfeld da, das eventuell hoch ist. Aber Magnetfelder, da gibt es noch keinerlei Indiz, dass die irgendwie überhaupt in gewissem Maße schädlich sind. Ne? Also es gibt ja die medizinischen Geräte, die dann so 3-4 Tesla haben bis 11. Ich hatte im Labor mal Magnet, der hatte 11 Tesla. Das heißt, wenn das Erdmagnetfeld so 48 Mikrotesla ist, dann ist das halt ungefähr so ein Faktor Millionen, bisschen weniger, mehr als das Erdmagnetfeld. Ich würde eigentlich sagen, Induktionsfelder sind nicht gefährlich vom Magnetfeld her. Und wenn man auch nur mal sicher gehen will, das Magnetfeld nimmt sehr schnell ab. Das heißt, in 3 cm Entfernung hat es dann 22 Mikrotesla. Aber in 30 cm Entfernung ist es dann unter 1 oder so. Weiß ich gerade nicht genau. Hängt von den genauen Geometrien ab. Und dann kann man von mir aus auch eher die hinteren Kochplatten verwenden und so. Dann ist es komplett sicher. Und vor allem, wenn du einen guten Topf hast, ne? Der die vollständige Platte bedeckt und der schön magnetisch ist, dann wird da sehr viel Feld auch drin gebündelt. Also diese Werte, die ich gerade genannt habe, die sind halt die extremen Werte, wenn kein Topf da ist.
Ja, cool. Also sind die Dinger nicht gefährlich. Das ist schon mal gut zu wissen. Es sei denn, man liegt drauf.
Ja, könnte man so sagen. Was gefährlich ist, wenn du die aufmachst und reinfasst.
Soll man ja auch nicht tun. Das gilt übrigens auch für Mikrowellen. Bei Mikrowellen ist auch immer ein Schild drauf, bitte nicht öffnen und wenn, dann doch vorher den Netzchecker ziehen. Ja, bei mir sind Mikrowellen immer bekannt unter Bing, ihre heiße Schüssel mit dem kalten Essen ist fertig. mehr als einmal passiert. Mhm. Wie funktionieren die denn, die Dinger? Also ich habe in meiner Karriere als Küchenverkäufer tatsächlich auch den einen oder anderen Kundin gehabt, die zu den beiden Themen gesagt haben, Induktion und Mikrowelle, ja, ich will eigentlich gar nicht so viel Strahlung in meinem Haus haben. Mhm. Ist dann erstmal eine Kundenmeinung, die man hinnehmen muss. Ja, genau. das habe ich mir dann verkniffen. Ne? Da kannst die Kunden ja schlecht angreifen. Aber ich konnte es auch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass so Mikrowellen gut gekapselt sind und da schön, ne, mit dieser tollen Tür das Ganze gut hinter Verschluss halten. Wir können aber wie sie funktionieren, weiß ich trotzdem nicht.
Okay. Wir können von mir aus auch gerne mal mit der Gefahr anfangen bei Mikrowellen. Also eine Mikrowelle steht meist auch drauf, betreibt man bei 2,4 noch was Gigahertz. 2,455 Gigahertz. Oh, was heißt das? Also erstmal ist eine Mikrowelle elektromagnetische Strahlung ich glaube, wir hatten ja mal eine, bei der Folge mit dem Himmelblau oder so, glaube ich, haben wir mal grob darüber geredet, was es so an Strahlungen gibt, elektromagnetischer Art. Es ist ein weites Spektrum, das heißt einfach, man hat eine Art von elektromagnetischer Strahlung, das ist sowas wie Licht halt. Und Licht hat eine bestimmte Schwingung oder eine bestimmte Wellenlänge, kann man beides angeben. Wir beschränken uns jetzt mal auf die Schwingung. Das ist, sind zwei Angaben, die das Gleiche bezeichnen. Deswegen. Also Licht schwingt in einer gewissen Frequenz pro Sekunde. Ja, also das ist eine elektromagnetische Welle, da merkt man wieder Elektrik, Magnetismus, das hängt irgendwie zusammen. Das ist sowas, wie wir eben besprochen haben, also fließt ein Strom, entsteht ein Magnetfeld, Magnetfeld erzeugt einen Strom und jetzt entkoppelst du das Ganze von dem Material und dann hast du quasi Licht, das durch die Gegend fliegt. Das ist ein Magnetfeld und ein elektrisches Feld, die sich gegenseitig erzeugen. So könnte man sich das sogar vorstellen. Okay. Und je nachdem, mit welcher Frequenz sich das so gegenseitig erzeugt, ist das unterschiedlich. Höhere Frequenzen, also je höher das schwingt pro Sekunde, desto mehr Energie, kann man gut nachvollziehen. Ne? Jetzt ist das sichtbare Licht hat eine sehr hohe Frequenz im Vergleich zu einer Mikrowelle. Und was noch höher ist, also am höchsten sozusagen, sind wir bei Gamma- und Röntgenstrahlung, dann kommt das sichtbare Licht und dann kommt irgendwann ein ganzes Stück weiter Mikrowellenstrahlung. Das heißt, erstmal ist eine Mikrowellenstrahlung viel, viel, viel ungefährlicher als sichtbares Licht. So von der reinen Strahlung her erstmal. Also wenn du die gleiche Menge dieser Strahlung sozusagen betrachtest, ist halt viel ungefährlicher. Und was man auch sieht, ist 2,455 Gigahertz heißt halt, es schwingt über 2 Milliarden Mal pro Sekunde. Giga steht für 10 hoch 9, also für eine Milliarde. Mhm. Wenn du mal guckst, was die Bluetooth-Frequenzen so sind, die man benutzt für Kommunikation auf dem Handy, naja, jeder kennt, glaube ich, Bluetooth, das ist zwischen 2,4 und 2,48 Gigahertz. Das heißt, es liegt genau in dem Band, wo Bluetooth ist. Also rein von der Welle her hast du Mikrowellenstrahlung bei jedem Bluetooth-Gerät.
Oder mit jedem Bluetooth-Gerät kann ich meine Tasse Kaffee heiß machen.
Ja, kannst du. Dauert nur sehr lange. Oder funktioniert nicht. Ja, genau. Also, wie man an deinem Kommentar schon gut merkt, es hängt natürlich von der Menge ab. Also, wie viel Mikrowellenstrahlung gibst du denn irgendwo hin? Aber es ist nicht so, dass Mikrowellenstrahlung irgendwas sehr merkwürdiges, exotisch gefährliches ist, das wir sonst nicht haben. Also, im Bluetooth haben wir das. Das wird auch für Kommunikation genutzt, für Satelliten und so weiter, weil es halt sehr wenig schwingt pro Sekunde im Vergleich zu Licht, also zu optischem Licht, das man sehen kann. Oder man kann auch sagen, weil es eine große Wellenlänge hat. Also die Lichtgeschwindigkeit ist ja konstant. Und je langsamer etwas schwingt, desto länger ist auch die Wellenlänge. Na, also wenn wir uns die Wellenlänge betrachten, hat sichtbares Licht so 600 Nanometer, ein 600 Milliardstel Meter, ganz klein. Während eine Mikrowelle so 12 Zentimeter hat. Das ist relativ handlich. Da kannst du so mit der Hand zeigen, okay, von hier bis da schwingt das Licht, wenn es sich bewegt. Also. Kommen wir gleich noch zu. Und jetzt kann man ja sagen, okay, wie ist das denn mit Mikrowellenstrahlung? Kann die denn schädlich sein? Trotzdem, auch wenn wir die jetzt so benutzen. Könnte ja trotzdem sein. Und da muss man halt gucken, wie viel Energie ist das denn eigentlich? Man muss halt sagen, dass Mikrowellenstrahlung keine Bindungen aufbrechen kann. Also Röntgenstrahlung und so, die wirkt ionisierend, heißt das. Die zerlegt Moleküle. Und ist dann gefährlich, Röntgen, ne, das kann Krebs und so erzeugen. Mikrowellenstrahlung hat einfach nicht genug Energie dafür. Ne? Das geht halt nicht. Da ist auch was, der Fotoeffekt, Einstein hat das ja vor etwa 100 Jahren oder gezeigt, dass da geht es jetzt ein bisschen zu weit, aber die kannst bei Mikrowellen eigentlich keine chemische Bindung aufbrechen. Ja, das ist das Erste. Ja, man kann das auch berechnen. Ich weiß nicht, ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht machen. Ich habe die Rechnung hier neben mir liegen. Aber sozusagen, was man verstehen muss, egal wie viele Mikrowellen du noch dazu tust, immer mehr, immer mehr, immer mehr Mikrowellen von der Anzahl her, die können trotzdem keine chemischen Bindungen aufbrechen. Du brauchst eine gewisse Frequenz der Welle selber. Ne? Können wir nochmal sonst separat in einer anderen Folge besprechen. Aber das ist halt auch was, wofür Einstein seinen Nobelpreis tatsächlich gekriegt hat. Nicht für die Relativitätstheorie, sondern dass es davon abhängt, was für eine Frequenz eine Welle hat, nicht wie viel da ist. Um es ganz blöd zu sagen. Also deswegen kann man relativ sicher sagen, Mikrowellen sind nicht so gefährlich wie zum Beispiel Röntgenstrahlung. Ja, auch wenn du ganz viele davon hast. es gibt so eine Multiphotonenabsorption, das ist ein bestimmter Effekt, ist egal, wie der heißt. Wenn du den hast, könnte es auch schädlich werden. Und um den zu haben, brauchst du so ungefähr 109 Watt pro Quadratzentimeter, kann man ausrechnen. Und eine Mikrowelle hat maximal so 2 Watt. Also wir sind da auch da ein Faktor, selbst in der Mikrowelle drin, ein Faktor 100 oder noch mehr davon entfernt, dass so eine Multiphotonenabsorption oder irgendein anderer Effekt wirklich was Schädliches anrichten kann. So, sorry, viele Worte. Man muss halt nur verstehen, diese Frequenz der Mikrowelle, die ist halt so gering oder die Energie einer einzelnen Mikrowelle ist halt nicht so hoch, dass sie wirklich was Schädliches macht.
Das heißt, die Mikrowelle an und für sich ist nicht schädlich. Was aber unter Umständen für den Körper schädlich ist, ist halt der Effekt, den sie auslöst.
Natürlich, ja. Ich würde mich auch nicht in eine Mikrowelle legen und die anschalten.
Oder meine Katze. Ich kenne Kaninchen, die würden das Gleiche sagen.
Ja. Was, ein Kaninchen oder eine Katze? Ich weiß gar nicht mehr.
Bei meiner Frau in der Praxis war es ein Kaninchen.
Ach echt? Was? Du hast es erlebt? Also indirekt? Ich dachte, das gibt es nur in den
USA. Ja, also meine Frau ist ja gelernte Tierarzthelferin und die hat in ihrer Ausbildung tatsächlich ein Kaninchen reinbekommen oder ein Meerschweinchen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall so ein kleines Nagetier, wo die Kinder dachten, oh, jetzt haben wir das Tier gewaschen, es muss trocken werden. Nehmen wir statt dem Handtuch lieber die Mikrowelle.
Oh nein, oh nein, oh nein.
Böse Verbrennungen, richtig böse Verbrennungen.
Oh nein, es tut einem so leid, auch wenn die Kinder es gut gemeint haben. Oder? Ja. Nee, das ist natürlich gefährlich. Ja, genau, wir können ja darüber reden, was eine Mikrowelle eigentlich macht. Warum ist es da trotzdem gefährlich? Und warum sollte man die Tür auch schließen, wenn die läuft und so, ne? Das ist natürlich, weil die Mikrowelle ja trotzdem Energie transportiert. Und die transportiert, es gibt ziemlich viele Mikrowellen in einem Mikrowellenherd, in einem Mikrowellengerät. Das macht es halt aus, ne? Nicht, dass es eine Mikrowelle ist, das ist das Spezielle, sondern wie viele es davon gibt. Und da gibt es sehr viele. Eine hohe Wattzahl. Und es gibt so ein paar Missverständnisse bei der Mikrowellenstrahlung. Oft wird gesagt, ja, die Mikrowellen, die regen die Eigenfrequenz der Wassermoleküle an. Und deswegen werden die Wassermoleküle heiß. Also was man nämlich beobachtet ist, flüssiges Wasser wird in der Mikrowelle heiß.
Ja, sowas hätte ich dir jetzt auch gesagt.
Ja, ach so, hätte ich dich fragen sollen. Genau. Was glaubst du denn, wie das funktioniert? Wieso wird das Wasser heiß? Und nichts anderes.
Ah, jetzt kommt wieder die gute Schulschleue raus. Wasser ist ja ein Dipol, hat also eigentlich einen kleinen Plus- und einen kleinen Minuspol und kann darüber bestimmt irgendwie angeregt werden, dass es anfängt, sich zu bewegen.
Sehr gut. Und warum wird Eis dann nicht heiß?
Gute Frage. Weil es Eis ist und kein Wasser.
Warum wird Wassereis nicht heiß? Nee, okay. Nee, das ist natürlich die nächste fiese Frage. Du hast schon völlig recht, du bist genau auf dem richtigen Weg. Also es ist nicht so, dass, was man erstmal sagen muss, wenn du ein einzelnes Wassermolekül anguckst, das da frei rumfliegt in der Mikrowelle, dann hat das gewisse Frequenzen, die es besonders gerne mag, in dem Sinne, dass die das genau anregen. Halt wie so eine Schaukel auf dem Spielplatz. Die, wenn du die in einem richtigen Rhythmus schubst, dann fliegt das Kind immer höher. Wenn du die aber irgendwie in einem falschen Rhythmus zu schnell zum Beispiel, so ganz schnell innerhalb von einer Sekunde 5-mal hin und her schubst, ja, das bringt halt nichts. Du musst schon den richtigen Rhythmus erwischen. Und wenn du jede Stunde nur einmal anschubst, bringt es auch nicht so viel. Ne? Es gibt diese Frequenzen, die halt, das hängt dann von der Geometrie und den ganzen Kräften ab, die das Wassermolekül anregen. Die Sache ist aber, wenn du jetzt dieses einzelne Wassermolekül, das hätte ungefähr eine Resonanzfrequenz von so 20 Gigahertz, also 10-mal mehr. Also die Mikrowelle wäre sozusagen zu langsam, um diese Eigenfrequenz zu treffen. Aber so ein Wassermolekül ist ja eh mit anderen Wassermolekülen zusammen da. Und da gibt es dann so viele Interaktionen, dass du gar nicht mehr diese eine klare Frequenz hast, sondern das ist so ein ganzes Band von Möglichkeiten. Also du kannst dann verschiedene Frequenzen anlegen und irgendwie werden die immer was treffen. Deswegen funktioniert auch so eine Mikrowelle bei 2 Gigahertz noch gut mit Wasser. Weil einfach durch diese Menge an Wasser hast du, man nennt das auch Verschmieren oder Verbreitern, hast du so ganz große Möglichkeiten, irgendwie Wasser anzuregen. Und was jetzt wichtig ist, ist, das Wasser wird halt nicht wie in der normalen Temperatur hin und her, so Translation, also wackelt jetzt nicht so hin und her, sondern die Mikrowelle, und da ist genau das Dipolmoment, was du sagst, wichtig, also Plus- und Minuspol, die dreht das Wassermolekül kurz. Zack, zack. Ja, die setzt sozusagen einen Hebel an und dreht das Wassermolekül. Und im Eis ist das Wassermolekül so starr verbunden, dass es nicht gedreht werden kann. Und deswegen wird da keine Energie übertragen.
Ach, witzig.
Und natürlich beschränkt sich das nicht nur auf Wasser. Wie gesagt, die Mikrowelle ist nicht ausgelegt auf irgendeine spezielle Frequenz vom Wasser. Die hat einfach eine, aus praktischen Gründen diese Frequenz, können wir gleich noch was zu sagen. Hm? Sondern es geht einfach darum, du musst natürlich ungefähr in einem gewissen Frequenzbereich sein, wo es passt. Und du brauchst halt Moleküle, die gedreht werden können und einen Dipol haben. Es ist wirklich nicht nur Wasser, das dadurch heiß gemacht wird, auch andere Sachen. Ja, aber gewisse Sachen halt auch nicht.
Ich glaube, so langkettige Sachen wie Öl, das geht, glaube ich, nicht, ne?
Das geht im Prinzip nicht, nee, die sind nicht polar und werden auch schlecht gedreht, ja, genau. Ich meine, jeder kennt so Sachen, die nicht in der Mikrowelle heiß werden sollen, wie normale Suppenschüsseln, bis auf deine. Die sollten eigentlich nicht heiß werden. Es gibt Materialien, die werden richtig heiß, ne? Auch wenn sie nicht aus Wasser sind oder wenn sie nicht feucht sind. Und andere, die sind, die sehen auch genauso aus, aber die werden gar nicht heiß. Ne? Das hängt halt davon ab, was ist da so drin? Wie ist die Struktur? Muss also nicht nur was mit Feuchte zu tun haben, natürlich auch mit Feuchte. Wasser ist das Einfachste, um irgendwas dann heiß zu machen. Ja. Ja, auch im Wasser, ich meine, wir haben ja gerade über das flüssige Wasser geredet, auch da hält das Wasser ja irgendwie zusammen. Also kann man sich fragen, wieso kann das da gedreht werden? Diese Wasserstoffbrückenbindung, wie man die nennt, zwischen Wasserstoff und Sauerstoff, kennt man vielleicht auch aus der Schule. Hm? Die sind recht kurzlebig. Das heißt, so ein Wassermolekül sitzt da, der Nachbar sitzt da und das dauert so 200 Femtosekunden. Das sind ein Zehntausendstel einer Milliarde Sekunde. Wenn ich mich nicht vertue gerade.
Das ist sehr wenig.
Dauert diese kleine Beziehung nur und dann geht es direkt zum nächsten. Das ist halt so ein Hin und Her. Ne? Das löst sich, vermindert sich wieder, löst sich wieder. Und das geht so schnell. Diese Sachen sind so kurz, dass das Drehen trotzdem funktioniert. Ne? Das hat eine viel längere Zeitskala dann. Das ist eigentlich soweit klar, oder? Wie die Mikrowelle was erhitzt. Hm? Es gibt nicht nur diese Frequenz von 2,455 Gigahertz. In den USA ist es auf 900 Megahertz, also ein Drittel weniger oder so. Das hat halt Vor- und Nachteile. Können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber prinzipiell bei uns ist es fast immer 2,45 Gigahertz. Und das erklärt zum Beispiel auch, ne, das ist dann, entspricht dann 12 Zentimeter Wellenlänge. Das erklärt auch, warum du eigentlich diesen kleinen, wie nennt man das denn, diese kleine schwarze Verkleidung mit den kleinen winzigen Löchern hast, um reinzugucken.
Ach so, weil die bei der Wellenlänge nicht da durchkommen, die Strahlen?
Richtig, ja. Diese Mini-Punkte, wo man denkt, ach, das ist so nervig, da durchzugucken. Das ist ein Sicherheitsschutz, weil die Wellenlänge ja 12 cm ist und für so eine Welle, die 12 cm lang ist, sind diese Löcher quasi gar nicht da. Für die ist das eine Fläche, die wird da also reflektiert, die geht da nicht durch. Während Licht so kleine Wellenlängen hat, ja, wir hatten ja gesagt, 600 Nanometer, 500 oder so, dass das da problemlos durchkommt und du reingucken kannst. Das schirmt also diese großen Wellen ab. Und deswegen ist auch die Tür so ein bisschen dicker. Das hat auch den gleichen Grund. Da gibt es so spezielle Effekte, wenn du die ein Viertel der Wellenlänge und so wählst und der Spalt muss so und so sein, dann ist das besonders gut, um das zu dämpfen. Deswegen sehen alle Mikrowellen relativ ähnlich aus mit diesem schwarzen Lochmuster und auch die Türen sind ziemlich ähnlich. Das ist einfach eine Abschirmung, damit die Mikrowellenstrahlung nicht nach draußen geht. Die reflektiert in diesem Mikrowellenkasten hin und her. Wir können noch sagen, wie funktioniert eigentlich so eine Mikrowelle bei der Entstehung? Also wie macht das eigentlich, diese Mikrowelle, dass da so Strahlung rauskommt? Und da ist das Stichwort das Magnetron.
Genau, Magnetron. Habe ich als kleiner Junge mal aus einer Mikrowelle ausgebaut. Das ist verdammt schwer, das Ding.
Richtig, ja. Hat schöne Magnete. Deswegen heißt er Magnetron.
Genau. Deswegen wollte ich herausholen.
Oh. Und? Ärger gekriegt? War es eine kaputte Mikrowelle wenigstens?
Ja, es war eine kaputte Mikrowelle und ich habe damit tatsächlich damals noch D-Mark, ich glaube 2,40 Mark oder sowas verdient. Die lagen nämlich als Kleingeld bei uns im Bach drin. Die habe ich dann mit dem Magnet rausgefischt.
Ja, das kenne ich noch. Ja. Dafür hat man eine Mikrowelle.
Genau.
Also wir machen es mal kurz in, das ist im Detail ein bisschen komplizierter, kann man sich aber auch gut im Internet angucken. Also ein Magnetron funktioniert so, dass da Elektronen sind, ne, das sind diese kleinen Teilchen, die negativ geladen sind, und Magnete. Und die Elektronen werden im Prinzip durch bestimmte Felder beschleunigt und die bewegen sich in Spiralbahnen. Also es ist halt oft so, wenn ein, das führt jetzt ein bisschen weiter, aber wenn sich ein geladenes Teilchen durch so ein Magnetfeld bewegt, wird das immer senkrecht zur Flugrichtung und senkrecht zum Magnetfeld abgelenkt. Und wenn man sich das dann genau überlegt, dann führt das dann dazu, dass das so eine Spiralbahn macht. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Was dann halt passiert ist, dass die Elektronen dann im Prinzip dadurch eine gewisse Frequenz von Wellen aussenden und das sind eben diese Mikrowellen. Also man hat einen speziellen geometrischen Aufbau mit so kleinen Kavitäten, nennt man das, mit so kleinen Höhlen. Und je nachdem, wie groß diese Höhlen sind und wie du die Elektronen bewegst, hast du halt eine spezielle Frequenz, bei der die die Strahlung dann entsteht. Das heißt, so eine Mikrowelle kann halt die Strahlung auch nicht so einfach verändern, weil das die Hardware sozusagen, der feste Aufbau ist, den du brauchst, ja. Diese Kavitäten. Ne? Sonst könnte man ja auch nur eine Spanne nehmen, das wäre sicherlich besser wegen Eindringtiefen und Ähnlichem, ne? Also verschiedene Wellenlängen, dann verteilt sich das besser und so, aber das ist nicht so einfach. Gibt es natürlich auch, ist aber deutlich teurer. Und dann entstehen halt diese Mikrowellen durch diese bewegten Elektronen. Die kommen dann oben durch so ein kleines Fenster, wo die durchgehen können, kommen sie dann in die Mikrowelle. Manchmal ist da noch so eine Art Ventilator aus Metall. Der verteilt die so ein bisschen. Der soll die in alle möglichen Richtungen verteilen, damit die überall hin reflektieren. Denn sonst hast du oft diesen Effekt, dass an gewissen Orten die Mikrowelle stärker ist als an anderen, weil du so eine stehende Welle, wie es ist, hast. Deswegen wird das Essen auch oft an einigen Punkten heißer als an anderen. Weil du diese 12 cm Wellenlänge hast. Und was heißt eine 12 cm Wellenlänge? Wenn du ganz an Anfang guckst, wenn du dir so malst dir so einen Strich auf mit 12 cm, ganz links, ist das Feld null, also gar nichts von der Mikrowelle. Und dann gehst du ein bisschen nach rechts und dann hast du da, wenn du halt ein Viertel gegangen bist, hast du das maximale Feld, dann nimmt das wieder ab, in der Hälfte hast du wieder null und wieder ein Viertel weiter hast du auch wieder ein maximales Feld in die andere Richtung. Es ist also so eine Sinusform, so eine schwingende Welle. Und die hat gewisse Punkte, an denen die quasi null ist und an welchen die Maximum ist. Und dazwischen steigt und sinkt es. Und dieser Abstand hat halt mit diesen 12 Zentimetern zu tun. Und es hängt auch davon ab, von dieser Wellenlänge, wie weit so eine Welle in so Wasser eindringen würde zum Beispiel. Oder in Essen halt, was wässrig ist. Ne? Deswegen kommt die auch oft nicht bis ganz nach innen durch. Wenn du jetzt wirklich ein dickes Stück irgendwas reinlegst, was kalt ist, und außen wird das jetzt erstmal erwärmt, weil die Mikrowellen da absorbiert werden, dann kann das sein, dass die gar nicht bis ins Innere vordringen. Also zu große Sachen kann man schlechter aufwärmen.
Oder sie dringen hauptsächlich ins Innere vor, wenn ich daran denke, dass ich fürs Backen gern schon mal mit weicher Butter arbeite und dann früher schon mal versucht habe, so ein ganzes Stück Butter in der Mikrowelle weich zu kriegen. Es kann auch zum Putzen der Mikrowelle führen.
Das kann auch sein. Da gibt es verschiedene Effekte. Bei so einer Mikrowelle, die erhitzt halt auch, gut, Butter ist relativ homogen, aber wenn du so inhomogenere Sachen hast, kann es auch sein, dass einige Teile halt einfach erhitzt werden, weil die Mikrowellen das Wasser absorbiert und andere Bereiche sind halt durchlässig für Mikrowellen, da geht es einfach durch, die spüren davon nichts und die werden dann über Konvektion oder Wärmeleitung dann erwärmt, also das sind dann zum Beispiel Gitterschwingungen, die sich ausbreiten oder Flüssigkeit, die sich langsam vermischt und die werden gar nicht über die Mikrowelle selbst geheizt. Deswegen gibt es auch diese Programme, wo dann steht, manchmal umrühren, das Essen umrühren oder oft ist das so, wenn du die Leistung runterstellst von so einer Mikrowelle, es gibt auch andere, aber meist ist es so, dass wenn du sagst, ich will eine Minute lang die Mikrowelle, also erstmal betreibst du die mit voller Leistung, dann ist sie eine Minute an und jetzt stellst du die Leistung auf die Hälfte, dann ist sie nur die Hälfte der Zeit an. Dann ist sie 10 Sekunden an, 10 Sekunden aus, 10 Sekunden an, 10 Sekunden aus. Weil das viel einfacher ist, das so technisch zu machen. Dann hast du im Mittel nämlich die Hälfte der Leistung. Ja. Weil sie mal an und mal aus ist, statt die Leistung konstant runterzuregeln. Das führt dann auch dazu, dass das Essen Zeit hat, die Wärme zu verteilen von den Stellen, wo es gut aufgenommen wird. Deswegen gibt es manchmal so Angaben, wie, welche Leistung soll man anstellen, soll man eine Pause machen, soll man umrühren und so, das kommt alles daher. Dass sich das halt, das ist halt eine ganz andere Wärmeübertragung als Man kann auch ein paar Tipps dann geben bei einer Mikrowelle. Oder ist das soweit eigentlich klar, oder? Haben wir alles besprochen, so, wie die funktioniert?
Ja. Ich denke schon. Gut.
Was manchmal passiert bei so einer Mikrowelle, ist, dass Wasser überhitzt. Denn üblicherweise in einem Topf auf dem Induktionsherd oder Milch wird das von unten erhitzt. Ne? Die Wärme geht langsam durch, dann steigt das auf, dann führt das so zur Durchmischung automatisch. In der Mikrowelle wird das Wasser quasi nicht von einer Stelle direkt erhitzt von unten nach oben, sondern von irgendeiner Stelle. Also von innen nach außen im Prinzip, wenn man so formulieren möchte. Und das kann dazu führen, weil es überhaupt keine Wechselwirkung so richtig gibt, sondern es wird auch sehr schnell erhitzt, dass das Wasser gar nicht anfängt direkt zu sieden, sondern dass es überheiß wird. Es wird schon über 100 Grad heiß, bevor es irgendwann sozusagen durch eine kleine Störung genug Möglichkeiten hat, zu merken, dass es so heiß ist, und dann explodiert es. Kann sein, dass plötzlich das Wasser, wenn du so eine Tasse Wasser erhitzt und nimmst sie raus, dass sie plötzlich beim Schwappen, puff, dann so ein Schwapp hast. Das ist gefährlich. Da kann man sich sehr verbrennen. Das kann man verhindern, indem man zum Beispiel so einen Plastikstab oder irgendwas reinstellt in den Topf oder das Glas oder die Tasse. Denn dann hat das Wasser so einen Anknüpfungspunkt, wo es gut sieden kann, und dann fängt es da schon mal an zu sieden, und dann passiert das halt nicht, dass es so plötzlich kaputt geht. Ja, ja. Das wäre ein Tipp bei unserem Koch-Podcast heute. Man kann auch einige andere Sachen machen mit der Mikrowelle. Was ich ganz cool finde, ist, du kannst die Lichtgeschwindigkeit damit messen. Ziemlich einfach. Und zwar brauchst du eine Mikrowelle und eine Schokolade.
Okay, an der Stelle sagen wir vielleicht ganz kurz, wir übernehmen keine Garantie für eure Mikrowellen. Wenn ihr die jetzt mit irgendwelchen Experimenten, die Thomas gleich erklärt, kaputt macht, ist das euer Problem.
Ja, das wollte ich auch gleich bei dem Ding mit der Sektflasche erzählen. Aber ja, und dem Benzin. Ja. Wenn du mal die Lichtgeschwindigkeit messen willst, dann kannst du dazu einfach eine handelsübliche Mikrowelle benutzen. Wenn du weißt, welche Frequenz die hat, nämlich diese 2,45 Gigahertz, stehen in der Regel drauf. Das setzen wir gesetzt voraus. Und dann brauchst du nur noch eine Schokolade. Es tut's auch, wenn du irgendwelche Marshmallows nimmst oder was Ähnliches. Und diese Schokolade legst du unten schön in die Mikrowelle rein. Schön flach, gut verbreitet. Und dann schaltest du sie an. Es ist sinnvoll, die Schokolade gut gekühlt zu halten. Kannst du ganz gefrierfach voll tun. Die absorbiert Mikrowellenstrahlung. Und wenn du es ganz perfekt machen willst, blockierst du auch noch diesen kleinen Ventilator, der da dafür sorgt, dass die Mikrowellen sich verteilen. Und den Drehteller natürlich rausnehmen. Ne? So, einfach so reintun. Der Drehteller ist ja nur dazu da, dass wenn du diese Maxima und Minima hast, die wir schon besprochen hatten, diese Orte, wo die Mikrowellenstrahlung groß ist und klein, dass das Essen diese durchfährt. Dass das Essen möglichst viel im Mittel gleich abkriegt. Also wenn du den rausnimmst, sind die Mikrowellen einfach da im Raum verteilt. Und dann kannst du ganz gut sehen, dass an gewissen Orten die Schokolade schmilzt und an anderen ist sie noch hart. Musst du die richtige Zeit so ein bisschen wählen, aber kannst ja da reingucken währenddessen. Und wenn du diese Orte ausmisst, dann hast du nämlich genau die halbe Wellenlänge des Lichts.
Ach, witzig. Des Lichts oder von der
Entschuldigung, Licht, also von der Mikrowelle. Missverständlich. Ist auch eine Art von Licht, also elektromagnetische Welle, von der Mikrowelle. Dann hast du die Wellenlänge von der Mikrowelle und du weißt ja auch, welche Frequenz es ist. Und die Frequenz ist pro Sekunde und jetzt hast du eine Distanz in Metern und Meter pro Sekunde ist ja eine Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du dann diese Entfernung der Maxima und Minima nimmst und mal die Frequenz nimmst, dann hast du genau die Lichtgeschwindigkeit. Und wenn man das macht und kommt dann so auf sowas wie 7 Zentimetern bei der Schokolade, dann kommt man auf ungefähr 320.000 Kilometer pro Sekunde. Das habe ich jetzt mal gemacht. Es ist ein bisschen zu hoch, sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber du bist schon recht nah. Du kannst also mit so einer Mikrowelle messen, wie schnell das Licht ist.
Für eine Messung mit einem 40-Euro-Mikrowellengerät ist das nicht schlecht.
Ja. Und natürlich kannst du das Gleiche auch mit anderen Sachen machen, ne? die Schokolade gut aufnimmt. Thermopapier ginge auch. Die Mikrowellen gut aufnehmen. Aber Schokolade ist immer gut, deswegen. Ja, ein anderer Versuch wäre noch übrigens zur Gefährlichkeit. Das ist wirklich mal interessant. Ich meine, wenn ihr das hört und wenn ihr Lust habt, ich wäre mal auf Rückmeldung gespannt, euer Handy in die Mikrowelle legt. Und jetzt der erste Punkt ist natürlich, bitte nicht einschalten. Das Handy kann wirklich kaputt gehen. Das ist ungünstig. Die Mikrowelle auslasst, dann könnt ihr mal versuchen, es anzurufen. Denn im Prinzip, die Frequenzen sind ja ziemlich ähnlich. ihr könnt auch das Bluetooth-Kopfhörer oder was auch immer benutzen und mal gucken, ob ihr Empfang kriegt, wenn das Handy in der Mikrowelle ist. Ich hatte mal gelesen, es kommt auf die Mikrowelle an. Manche sind besser und manche sind schlechter abgeschirmt. Also so könnte man auch, wenn man im Geschäft mal testen will, wie gut wird denn die Strahlung in der Mikrowelle behalten, kann man sein Handy mitnehmen und sich gegenseitig anrufen. Und mal gucken, ob es da Unterschiede bei den Mikrowellen gibt. So ein Schwarz-Weiß-Test. Ja, und man kann natürlich sehr viele lustige Experimente machen. Ihr könnt im Internet mal suchen, was passiert, wenn man Trauben durchschneidet und in die Mikrowelle legt. Du weißt es, oder, Jan?
Nein, weiß ich nicht.
Guckst dir mal auf jeden Fall mal an. Du schneidest eine Traube durch in der Mitte, legst die beiden Hälften mit der inneren Fläche nach oben nah nebeneinander.
Ja.
Und dann hast du ein schönes Plasma, was entsteht. Es leuchtet
ist
richtig
so
hell. Ja.
Ich habe noch Trauben da, das probiere ich gleich aus.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Plasma zu erzeugen in der Mikrowelle. Ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Da lösen sich aus der Traube Natrium- und Kaliumatome, werden ionisiert. Also die kleinen Atome verlieren Elektronen außen. Und diese Ionen sind dann oft in der Resonanz mit der Mikrowelle. Also die werden genau durch die Mikrowelle so angeregt, diese kleinen Atome, die quasi raus aus den Trauben gegangen sind, dass sie die Luft ionisieren, also die Luft quasi leitend machen. Und dann entsteht im Prinzip ein Plasma.
Okay.
Da gibt es ganz viele Videos. Ich würde euch das nicht unbedingt empfehlen, zu Hause zu machen. Die Mikrowelle kann dabei kaputt gehen. Nicht unbedingt auch wegen des Plasmas, aber das ist der gleiche Grund, warum man eine Mikrowelle nicht leer laufen lassen sollte. Wenn du die leer laufen lässt, dann wird eventuell die ganze Strahlung zurückreflektiert ins Magnetron. Und dann geht manchmal die Mikrowelle kaputt. Ja. Das tut dir auf jeden Fall nicht so gut, die leer zu laufen zu lassen. Und da kann man auch andere Sachen machen, ne? So Eier reintun, die explodieren schön. Wenn ihr mal, und jetzt sind wir wieder bei unserer Situation, du bist zu Hause und hast kein Feuer und möchtest unbedingt eine Zigarette rauchen oder so, was auch immer, dann kannst du einfach einen Stahlschwamm nehmen und etwas Benzin und das Ganze in die Mikrowelle legen. Bitte nicht nachmachen. Und tatsächlich entzündet sich das Benzin dann und du hast ein kleines Feuer am Stahlschwamm. Also es ist nicht nur Wasser, was da funktioniert.
Cool, brennende Mikrowelle.
Ja, dieser Stahlschwamm, der hat nämlich so kleine, das haben wir noch gar nicht gesagt, warum man Metall nicht in die Mikrowelle tut, ne? Haben wir irgendwie übersprungen.
Das haben wir übersprungen.
Also dieses Metall, da dringt im Prinzip kein elektrisches Feld ein, weil Metall ein Leiter ist, die Elektronen können sich leicht bewegen. Auf jeden Fall führt das dann dazu, dass da sehr starke Feldstärken entstehen. Das heißt, dass lokal, je nachdem wie das Metall so ist, kann es sein, dass da super, super starke elektrische Felder entstehen. Und die sind so stark, dass so kleine Lichtbogeneffekte entstehen. Das heißt, die Luft wird leitend und es gibt so Funkenüberschläge. Das ist der Grund, warum man generell sagt, keine Metall in die Mikrowelle. Er hängt aber sehr von der Geometrie ab. So ein Stahlschwamm hat natürlich sehr viele kleine Ecken und Kanten. Und da gibt es so viele Lichtbögen und die entzünden dann das Benzin. So kannst du halt ein Feuer machen. Wie gesagt, bitte nicht machen.
Wir haben das nur gesagt, bitte nicht nachmachen.
Ja. Aber sonst, wenn du zum Beispiel auch einen Löffel oder irgendwo eine Gabel oder irgendwas in der Mikrowelle lässt, dann kann es sein, dass sich durch diese kleinen spitzen Teile sehr hohe Feldstärken bilden und dann Lichtbögen und das kann sehr gefährlich sein. Außerdem kann Metall, auch wenn es ungünstig liegt, theoretisch Mikrowellen ins Magnetron zurückreflektieren, dann geht die Mikrowelle auch kaputt. Das ist so der Grund, dass man kein Metall hat. Ja. Also es werden richtig hohe Ströme fließen durchs Metall. Also wenn du so einen Teller mit Goldrand reintust, fließt da so 20 Ampere im Goldrand.
Cool.
Und 20 Ampere ist sehr viel. Und der Goldrand, puff, verdampft. Ne, also einerseits ist der Grund für kein Metall in der Mikrowelle die Reflexion. Und andererseits diese hohen Feldstärken, die an Kanten und Ecken auftreten. Passiert übrigens auch bei anderen Ecken. Also ich bin gleich mit meinen Experimenten fertig. Aber ein Experiment ist dann auch, zwei Hotdogs oder zwei Hotdog-Spitzen gegeneinander zu legen. Auch einfach googeln am besten, dann steht auch so ein schönes Plasma, was an diesen harten, spitzen Kanten, wenn du das durchschneidest, die Feldstärke so hoch ist, dass sich da die Luft ionisiert. Naja, was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist irgendwelche geschlossenen Sachen reintun, ne? Wenn die sich aussehen wie eine Sektflasche. Ich habe mal einen Versuch gesehen mit einer Sektflasche oder einer Farbdose. Das ist sehr, sehr ungünstig.
Dagegen ist das mit den Eiern noch harmlos.
Ja. Was jemand mal sagte, der so viele Versuche damit gemacht hat, was explodiert, was nicht. Am Ende habe ich immer den Zitronenversuch gemacht. Eine Zitrone, da kommt nämlich, wenn eine Zitrone in die Mikrowelle tust, was passiert?
Sie platzt?
Platzt manchmal, nicht immer, meist nicht. Meist entsteht so ein Loch und es sprüht Dampf aus.
Oh.
Weil die im Inneren wird es heiß zu Dampf und meist sucht sie sich den geringsten Weg durch die Oberfläche. Du kannst theoretisch anstechen. Hm? Und dann reinigt sich quasi die Mikrowelle dadurch, weil alles mit Zitronensäure gereicht ist. Das ist also immer der letzte Versuch, den man machen sollte. Ja. Ja, also zu Mikrowellen gibt es echt viele Versuche, die man machen kann. Man muss sehr aufpassen, dass nicht die Mikrowelle oder die Küche oder man selber kaputt geht. Aber man kann da auch zum Beispiel Wassergehalt von Fetten und so sehr einfach mit messen. Ne? Dadurch, dass die Temperatur dann unterschiedlich ansteigt und solche Sachen.
Ja.
Also die sind durchaus für so einfache Experimente nicht schlecht.
Cool. Ja, da haben wir doch heute einiges gelernt und einiges durchgearbeitet. Ja, ich glaube, wir sind heute auch ziemlich am Ende. Wir haben uns Induktion angeguckt. Die Induktion, hat der Thomas uns erklärt, entsteht dadurch, dass sich Magnetfelder durch den veränderten Stromfluss generieren. Und der Feldwechsel, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, bei 50.000 Hertz etwa liegt?
Ja, ja. 20 bis 100.000.
Hm. Ja, habe ich mir richtig aufgeschrieben, das ist gut. ja, und diese Magnetfelder, die erzeugen halt Elektroströme im Topf, was dann quasi den Topfboden zur Heizspirale macht. Und Kupfer funktioniert deswegen nicht, weil Kupfer einfach zu gut den Strom leitet und da dann der Widerstand nicht hoch genug ist. Und Strom und Widerstand erzeugen ja nun mal Wärme. Und deswegen klappt das da deswegen nicht.
Ich wollte noch kurz sagen zum Kupfer und diese drei Effekte, die wir uns angeguckt haben, ne, die ja. Feld wird nicht gebündelt und so weiter, die führen natürlich auch dazu, zusätzlich, dass das Kupfer nicht funktioniert.
Ja. Mikrowellen funktionieren mit 2,45 Gigahertz, also ungefähr dem, was Bluetooth auch macht, sind ungefährlicher als sichtbares Licht oder Röntgenstrahlung und haben eine Wellenlänge von 12 Zentimetern. Was man auch mit verschiedenen Experimenten sichtbar machen kann. Die Wärme erzeugen sie durch das Drehen der Wassermoleküle, nicht durch das Verprügeln der Wassermoleküle, also pures Schwingen, sondern durch Drehen. Das ist eher so eine Art Tanzen wahrscheinlich. Ja, und erzeugt werden die Mikrowellen im Magnetron durch Elektronen. Und wir haben euch so ein paar Experimente gezeigt, die ihr natürlich bitte auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen sollt. Einmal, wie wir die Lichtgeschwindigkeit messen, dann wie man die Abschirmung im Laden testen kann und wie man sein Haus abfackelt mit Benzin und Stahlschwamm. Alles durchaus nützliche Dinge, die ihr bitte nicht nachmacht.
Ja, das Messen des Anrufs oder mit der Schokolade, ich glaube, das geht noch, aber der Rest besser nicht.
Ja, Experimente mit Schokolade, wenn die Schokolade unversehrt bleibt, sind immer okay.
Ja.
Solange man sie danach noch essen kann.
Das ist das Wichtigste.
Ja, Thomas, wenn du nichts mehr hast.
Nee, ich habe ja viel gesagt heute.
Wenn euch noch irgendwas einfällt, könnt ihr es uns gerne per E-Mail schreiben unter elektropinguin@outlook.de oder ihr findet uns unter Twitter als elektropinguin. Und ja, Thomas, wenn du nichts mehr hast, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.